HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Am Anfang war der Missbrauch, 25 Jahre Kirchenvolksbegehren. Außerdem zwischen allen Stühlen Johannes Wilhelm Röhrig, Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung und seine Rolle im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Und unser Sonntagsthema, gute Gewohnheiten sind da heute im Mittelpunkt, der Autopilot zum Glück. Am 16. September 1995, vor genau 25 Jahren, haben kritische Katholiken eine Petition gestartet, das Kirchenvolksbegehren. 1,8 Millionen Menschen haben sich den Forderungen angeschlossen. Öffnung des Priesteramtes für Frauen, Abschaffung des Zölibats und eine Reform der Sexualmoral. Über all diese Themen diskutiert die Kirchenbasis mittlerweile auf einem synodalen Weg mit den Bischöfen. Die Reformforderungen sind in der Mitte der Kirche angekommen. Nur geändert hat sich noch nichts.
Am Anfang war der Missbrauch, auch in diesem Fall. Vor 25 Jahren warfen ehemalige Schüler dem Wiener Erzbischof Kardinal Groher vor, sie sexuell missbraucht zu haben. Der Umgang der Kirche mit diesem Missbrauchsskandal hat zuerst österreichische und dann auch deutsche Katholiken so erzürnt, dass sie ein Kirchenvolksbegehren starteten. Die Forderungen: Abbau der klerikalen Machtstrukturen, die Abschaffung des Pflichtzölibats für Priester, eine Öffnung kirchlicher Ämter für Frauen. Die Basis geht auf die Barrikaden. Und die Bischöfe reagieren verstört. Karl Lehmann, damals Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.
Es hat sich dann gezeigt, dass sehr viel Verwirrung herrscht, auch unter den Menschen, ein hoher Klärungs- und Informationsbedarf. Und das werden wir weiter verfolgen müssen.
Edgar Büttner aus dem oberbayerischen Bad Aibling sammelte fleißig Unterschriften für das Kirchenvolksbegehren. Als Personalcoach und Unternehmensberater hatte er ständig mit Menschen zu tun. Am Schluss seiner Seminare ließ er die Unterschriftenliste herumgehen.
Und diese Liste habe ich immer wieder fotokopiert und immer wieder dann weggeschickt. Dann kamen auch Leute zu mir und haben gesagt, kann ich noch eine haben für unseren Pfarrgemeinderat? Und wir hatten 1,8 Millionen Unterschriften. Also das heißt, wir haben schon die kirchliche Basis da erreicht, was vorher so überhaupt nicht möglich war.
Helmut Dieser arbeitete damals als junger Priester in einer Gemeinde in der Nähe von Trier. Er empfand das Auftreten des Kirchenvolksbegehrens als aggressiv.
Es gab dann so Demos rund um die Sonntagsmesse und sowas. Und das war für mich damals verstörend als junger Priester und hatte irgendwie sowas vom Gefühl her, was irgendwie nicht kirchlich wirkte, ne?
Heute ist Helmut Dieser Bischof von Aachen und stellt fest, wir haben uns angenähert. Die Forderungen der Kirchenvolksbewegung werden heute, 25 Jahre später, in einem gemeinsamen synodalen Weg diskutiert.
Und es ist eben für mich ein großer Unterschied, dass wir jetzt innerhalb der Kirche nicht einfach nur mit Forderungen und Unterschriftenaktionen und Plakaten und so weiter arbeiten, sondern dass wir das üben, was der Papst Synodalität nennt. Also wie wird ein gemeinsamer Weg daraus?
Papst Franziskus hat einen großen Beitrag geleistet zur Entkrampfung des Verhältnisses von Kirchenbasis und Kirchenspitze. Das erlebt auch Edgar Büttner so, der ebenfalls am synodalen Weg mitarbeitet.
Bischöfe, die noch vor ein paar Jahren gewarnt haben davon, dass ein Evangelischer bei einer katholischen Messe zur Kommunion geht, ja, die laden jetzt dazu ein oder lassen es zumindest laufen.
Aus dem Kirchenvolksbegehren wurde die kritische Plattform Wir sind Kirche. Die Protagonisten sind heute im Wesentlichen dieselben wie damals. Doch die Kirchenvolksbewegung hat Nachahmer gefunden, zum Beispiel Maria 2.0. Andrea Vosfrick aus Münster hat gemeinsam mit anderen Frauen vor einem Jahr den ersten Kirchenstreik organisiert. Auch hier ist der Missbrauchsskandal der Ausgangspunkt.
Wir haben einfach gesehen, dass die Kirche einen wesentlichen Anteil daran hat, die Täter zu schützen, die Institution zu schützen, die Taten zu verdunkeln und zu vertuschen. Das war für uns zunehmend unerträglich und für uns war klar, entweder müssen wir was tun oder wir müssen gehen. Und wir haben uns dann eben damals zum Bleiben und Handeln entschieden und die Aktion Maria 2.0 gegründet.
Die Forderungen des Kirchenvolksbegehrens sind längst in der Mitte der deutschen Kirche angekommen. Der synodale Weg ist eine Chance, vielleicht die letzte, sie umzusetzen.
Vor 25 Jahren startete das sogenannte Kirchenvolksbegehren für weitreichende Reformen in der katholischen Kirche. Tillmann Kleinjung hat daran erinnert. An diesem Wochenende feiern Juden in aller Welt Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest. Die Feierstimmung dürfte sich überall in Grenzen halten, Corona-bedingt. Zu den Synagogengottesdiensten sind nur wenige Gläubige zugelassen. In Israel gibt es sogar einen zweiten Lockdown. Zu feiern gab es in dieser Woche für Juden in Deutschland noch ein zweites Ereignis: die Gründung des Zentralrats der Juden in Deutschland vor 70 Jahren. In Berlin gab es dazu einen feierlichen Festakt. Auch hier nicht pure Feierlaune, eher eine Mischung zwischen Stolz und Sorge.
Als der Zentralrat der Juden in Deutschland vor 70 Jahren in Frankfurt gegründet wurde, hatte die Organisation vor allem ein Ziel: Überlebende Jüdinnen und Juden bei ihrer Ausreise zu unterstützen. Nach dem Horror der Shoah wollten die meisten von ihnen einfach nur weg aus Deutschland. Dass es den Zentralrat der Juden in Deutschland nun seit 70 Jahren gebe, sei alles andere als selbstverständlich, betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Vor 70 Jahren erschien es völlig abwegig, darauf zu hoffen, dass Juden in Deutschland einen Neuanfang wagen und hier wieder ein Zuhause finden könnten.
Möglich gewesen sei dies nur durch einen riesigen Vertrauensvorschuss, den die jüdischen Bürger damals Deutschland gaben. Aus der provisorischen Organisation wurde im Laufe der Jahrzehnte eine Institution und wichtige moralische Instanz. Derzeit vertritt der Zentralrat mehr als 100 jüdische Gemeinden mit rund 100.000 Mitgliedern. Heute, so die Bundeskanzlerin, dürfe sich Deutschland wieder über blühendes jüdisches Leben freuen. Allerdings bereite ihr der wachsende Antisemitismus große Sorge. Viele Jüdinnen und Juden fühlten sich nicht mehr sicher in Deutschland.
Es ist eine Schande und beschämt mich zutiefst, wie sich Rassismus und Antisemitismus in unserem Land in diesen Zeiten äußern. Es stimmt, Rassismus und Antisemitismus waren nie verschwunden. Doch seit geraumer Zeit treten sie sichtbarer und enthemmter auf.
Beleidigungen, Drohungen und Verschwörungstheorien richteten sich längst offen gegen jüdische Bürger, so Merkel. Der Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle im vergangenen Jahr habe auf besonders schreckliche Weise gezeigt, wie schnell Worte zu Taten werden.
In den sozialen Medien triefen viele Äußerungen geradezu vor Hass und Hetze. Dazu dürfen wir niemals schweigen.
Merkel kündigte an, die Bundesrepublik werde Antisemitismus entschieden bekämpfen. Ebenso wichtig sei es, jüdische Einrichtungen in Deutschland zu schützen. Auch der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, beklagte ein Unbehagen in der jüdischen Gemeinschaft. Dies führe etwa dazu, dass man eine Kette mit dem Davidstern lieber unter dem Pullover trage. Angesichts von mehr als 2000 antisemitischen Straftaten im vergangenen Jahr stelle sich die Frage, wie sicher Juden in Deutschland noch leben können. Zugleich wisse man jedoch, so der Präsident des Zentralrats der Juden, dass die Mehrheit der Bundesbürger hinter den jüdischen Gemeinden stehe.
Heute, 75 Jahre nach der Shoah, ist die jüdische Gemeinschaft erneut bereit, Deutschland unserem Zuhause einen Vertrauensvorschuss zu geben.
An dem Festakt zum 70. Jahrestag des Zentralrates der Juden in Deutschland konnten Corona-bedingt nur rund 130 geladene Gäste teilnehmen. Unter ihnen zahlreiche Mitglieder der Bundesregierung, ehemalige Bundespräsidenten und frühere Bundeskanzler, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Repräsentanten aus Religion und Gesellschaft.
Mit einem feierlichen Festakt in Berlin wurde in dieser Woche an die Gründung des Zentralrats der Juden in Deutschland vor 70 Jahren erinnert. Martin Ganselmeier berichtete. In der kommenden Woche treffen sich die katholischen Bischöfe aus allen Bistümern in Deutschland zu ihrer regelmäßigen Herbstvollversammlung. Wie immer im Herbst in Fulda. Eines der Themen auf der Tagesordnung: konkrete Regelungen für die Entschädigungszahlungen an die Opfer von sexueller Gewalt in der Kirche. Bei all diesen letztlich kircheninternen Regelungen zur Aufarbeitung des Missbrauchsskandals hatte in den vergangenen Jahren immer auch der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung ein gewichtiges Wörtchen mitzureden.
Johannes Wilhelm Röhrig sitzt immer noch zwischen den Stühlen, denn er soll dafür sorgen, dass der Missbrauchsskandal aufgearbeitet wird und befindet sich als Beauftragter der Bundesregierung irgendwo zwischen Politik, Kirche und den Betroffenen. Eine schwierige Position, wie er selbst weiß.
Also ich glaube nicht, dass ich allen Seiten gerecht werde, und es gibt ja auch Kritik von allen Seiten, mit denen ich mich auseinandersetzen muss.
Diese Kritik kommt in erster Linie von Betroffenen. Sie finden den Aufarbeitungsprozess der Kirche zu langsam und das ist Röhrig vollkommen bewusst.
Ich kann auch jeden Betroffenen gut verstehen, der sagt, das ist alles viel zu zögerlich und weil es so lange dauert, glauben wir gar nicht, dass die katholische Kirche wirklich an einer ernsthaften und umfassenden Aufarbeitung interessiert ist. Aber ich möchte halt unterstützen, dass es überhaupt vorangeht.
Das tut es, wenn auch nur in kleinen Etappen. Im April hatten sich Röhrig und die katholischen Bischöfe auf gemeinsame Standards für die Aufarbeitung geeinigt. In Zukunft soll es in allen 27 Bistümern unabhängige Kommissionen geben, die sich mit den Missbrauchsfällen beschäftigen. Aus Sicht der Kirche ein großer Schritt, sagt auch Prälat Jüsten aus dem katholischen Büro in Berlin.
Gleichwohl ist es ein mühsamer Prozess, weil es dauert immer sehr, sehr lange, bis eine so Riesenorganisation alle mit ins Boot haben. Also es gibt schon noch viele Aufgaben, aber es ist auch schon ein sehr großer Weg zurückgelegt.
So geduldig wie die Kirche zeigt sich auch Röhrig. Er vermittelt und moderiert eher, als dass er Druck macht. Dabei lastet der Druck umso schwerer auf seinen eigenen Schultern. Denn Röhrig ist nicht nur für die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in den Kirchen zuständig, sondern auch in allen anderen Teilen der Gesellschaft.
Da schauen jetzt alle zivilgesellschaftlichen Organisationen sehr genau hin, wie das gelingt mit der Aufarbeitung in dem katholischen Bereich. Und natürlich sollte das dann auch ein Best Practice sein für die anderen Institutionen.
Wie zum Beispiel Sportvereine und Schulen. Dass Röhrig auf diesem weiten Feld von der Politik allein gelassen wird, ist unverantwortlich, sagt Matthias Katsch vom betroffenen Verein Eckiger Tisch.
Sexuelle Gewalt ist so ein Megathema, müsste es eigentlich sein, ist es aber leider nicht in der Politik. Das kann man nicht als Parlament an einen Beauftragten delegieren.
Und auch Röhrig selbst appelliert an das Interesse der Bundestagsabgeordneten. Gegenüber der Politik findet er deutliche Worte, wirft ihr sogar Versagen vor. Hier moderiert er nicht, hier macht er Druck.
HR Info. Himmel und Erde.
Corona im Gefängnis. Eigentlich, so könnte man meinen, kein Problem. Abstands- und Hygienemaßnahmen können im Strafvollzug viel besser umgesetzt und kontrolliert werden als draußen. Großveranstaltungen gibt es nicht und die Gefangenen sind in ihren Zellen ohnehin schon isoliert. Doch weit gefehlt. Denn wer schon in Isolation lebt, für den sind die Corona-Maßnahmen eine zusätzliche Belastung. Davon weiß die evangelische Pfarrerin Lotte Jung zu berichten. Sie ist Gefangenenseelsorgerin und hat in der JVA in Frankfurt-Preungesheim die Gefangenen auch in der Corona-Zeit begleitet.
Stellen Sie sich vor, dass Sie in Ihrer Wohnung einen einzigen Raum hätten, in dem Sie bleiben können, wo dann tatsächlich auch eine Toilette vorhanden ist, sicher nochmal abgetrennt, aber immerhin. Und stellen Sie sich vor, dass Sie diesen Raum nicht verlassen können für 23 Stunden des Tages. Und eine Stunde des Tages tatsächlich rausgehen, um dann im Kreis zu laufen.
Die Corona-Maßnahmen während des Lockdowns waren auch für die 580 Männer im Frankfurter Untersuchungsgefängnis eine Belastung. Kein Besuch von außerhalb, kein Sport und abgesehen von einer Stunde Hofgang am Tag gab es keine Bewegungsfreiheit innerhalb des Gefängnisses. Inzwischen sieht es wieder etwas besser aus. Besuche sind wieder erlaubt, wenn auch unter Einhaltung der Abstandsregeln und hinter Plexiglas. Besonders in der Haft sei es für die Gefangenen und ihre Familien wichtig, sich sehen zu können.
Es ist auch ein Recht, das die Gefangenen haben, mit ihrer Familie zusammenzukommen. Die Kinder leiden auch, wenn der Kontakt zum Vater da ist, wenn der Kontakt zum Vater dann völlig abbricht. Und ich sage das ganz deutlich, nicht allein damit es den Vätern gut geht, sondern ganz wesentlich und zuallererst, damit die Kinder, die ein Recht auf ihren Vater haben, diesen Kontakt haben dürfen.
Zwischen den Corona-Maßnahmen und dem Untersuchungsvollzug erkennt Lotte Jung einen Zusammenhang. Denn in beiden Situationen geht es darum, gelassen zu bleiben, Dinge für sich anzunehmen und zu akzeptieren, die man nicht ändern kann.
Und wenn ich gegen die Wand laufe, weil sie da ist und nicht da sein sollte, dann tut das der Wand sehr wenig weh, aber mir selber am Ende des Tages. Wenn ich gegen die Tür laufe, die genauso geschlossen ist, dann habe ich dasselbe Problem, aber wenn ich anfange zu begreifen, wann geht die Tür auf und wann nicht. Wer hat die Macht, sie zu öffnen und wer nicht? Das ist etwas, das Menschen, die länger oder immer wieder in Haft waren, tatsächlich sich aufbauen und ganz gut können. Und Menschen, die das erste Mal in Haft gehen, werden in aller Regel das tatsächlich für sich aufbauen.
Lotte Jung ist sich sicher, dass die Gelassenheit einem selbst gut tut und auch im Umgang mit Belastungen in einer ungewollten oder unangenehmen Situation helfen kann.
Es ist einmal so dieser Effektivitätsgedanke, also dieses, was bringt dich tatsächlich weiter, wie erreichst du das, was du haben willst, bestimmte Nüchternheit, dass man dem Zorn tatsächlich nicht so viel Raum gibt. dann tatsächlich zu sagen, so, ich kann die Situation nicht kontrollieren, ich kann mich kontrollieren.
Gefangenenseelsorge in Corona-Zeiten, ein Beitrag von Detlef Schneider. Für die einen ist es der Kaffee am Morgen, für den anderen die entspannte Runde mit dem Hund oder gleich nach dem Aufstehen ein paar tiefe, genussvolle Atemzüge am offenen Fenster. Das sind schöne, gute Gewohnheiten am Morgen. Oft machen wir uns gar nicht klar, wie viel jeden Tag eigentlich genauso automatisiert abläuft. Vieles machen wir aus Gewohnheit und Gewohnheiten sind ein enormes Energiesparprogramm. Wenn wir uns immer neu alles überlegen müssten, das wäre enorm stressig. Wir fragen gleich mal nach, wie wir unser Leben mit guten Gewohnheiten gezielt glücklicher machen. Mein kleines Sonntagsthema hier bei Himmel und Erde in HR Info. Gute Gewohnheiten, wie wir die Autopiloten unseres Lebens positiv programmieren. Was haben Sie denn eigentlich für Morgenrituale?
Ja, ich starte meinen Tag, indem ich morgens aufstehe. Mein Wecker klingelt meistens um 6:30, Zähne putzen, duschen und dann sofort zur Arbeit, habe einen kurzen Arbeitsweg.
Ohne meinen Kaffee geht natürlich gar nichts. Also ich brauche morgens definitiv eine Tasse Kaffee, bisschen Milch rein und mein geliebtes Nutella-Toast. Schönes warmes Toastbrot, das brauche ich einfach.
Morgens, nachdem ich aufstehe als Biolandwirt, gehe ich erstmal raus zu meinen Herden, schaue, was da so passiert ist und freue mich darauf, eventuell neuen Nachwuchs in den Herden zu finden und zu sehen, dass es allen Tieren soweit gut geht.
Am besten ist es schön, wenn ich mir meinen Tag plane, einen Tag vorher, ob ich jetzt arbeite oder frei habe, dann morgens einen Kaffee und gute Laune.
Also ich komme morgens am besten in den Tag, wenn ich mit einer warmen Dusche starte und auch 10 Minuten danach nochmal ins Bett gehe.
Ich habe einen Schwiegersohn, der ist Pastor und er hat jeden Morgen von 6 bis 7 ein Frühgebet angeboten über Zoom. Kostet ein bisschen Überwindung, so früh aufzustehen. Aber es lohnt sich.
Morgenrituale aufgezeichnet von Sina Philips. Ich weiß nicht, wie Sie heute in den Morgen starten werden oder schon gestartet sind, ob Sie Kaffee oder Tee genossen haben auf dem Balkon, vielleicht schöne Musik aufgelegt, vielleicht einen Morgenspaziergang oder ein paar Yoga-Übungen. Dann sind bereits gute Grundlagen für den Tag geschaffen, denn wie wir den Tag beginnen, das hat Auswirkungen darauf, wie sehr wir den Tag genießen können, sagt die Gestalttherapeutin Constanze Quirnbach. Mit ihr bin ich telefonisch verbunden. Frau Quirnbach, es ist ja bekannt von großen, erfolgreichen Persönlichkeiten, dass sie ihre Morgenrituale haben und hatten. Charles Darwin zum Beispiel verzichtete nie auf seinen Spaziergang morgens. Barack Obama startet seine Morgenroutine mit einem motivierenden Cardio-Workout. Also berühmte Persönlichkeiten setzen auf Morgenroutinen. Sind Gewohnheiten ein Erfolgsfaktor?
Ich denke auf jeden Fall. Sagt ja schon der Volksmund, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also wir erledigen sehr, sehr viel durch Gewohnheiten, gerade weil das entlastend ist. Da können wir viel sparen, wenn wir gewisse Dinge durch Gewohnheiten erledigen und nicht jeden Tag neu entscheiden müssen, gehe ich jetzt spazieren oder mache ich jetzt heute Sport, sondern wenn man das bereits durch eine Gewohnheit in seinen Tag integriert hat, dann hat man den Gewinn, den man daraus zieht, für sich gewonnen.
Sie plädieren für gute Gewohnheiten, Frau Quirnbach. Was verstehen Sie denn unter guten Gewohnheiten? Wir haben ja alle so ein kleines Vorverständnis, aber was verstehen Sie darunter?
Für mich sind gute Gewohnheiten vor allen Dingen Angewohnheiten, die wir bewusst annehmen. Es beginnt dort, wo ich mich auf mich selbst besinne und mir überlege, was möchte ich denn in meinem Leben, was möchte ich erreichen, wie möchte ich mich entwickeln und welche Gewohnheiten können mir dabei helfen und mich unterstützen.
Also ein Stützkorsett für das, was mir wichtig ist. Gehen wir mal da vielleicht in ein konkretes Beispiel. Sie haben sich sehr viel mit Morgenroutinen beschäftigt. Sie finden die wichtig für das Wohlbefinden, für das Gelingen des Tages. Warum ist das so für Sie?
Am Morgen stellt man sich bereits ein auf den Tag und man programmiert sein Gehirn auf eine bestimmte Art und Weise. Als Life-Coach beschäftige ich mich natürlich vor allen Dingen mit Denkgewohnheiten und darum geht es mir auch in der Hauptsache erstmal, dass man eine gute Denkweise annimmt. Und das bringt mich und mein Gehirn in eine gute Verfassung Und diese gute Verfassung wirkt zurück auf mein Gefühl und beflügelt mich auch für das, was ich tagsüber dann tue.
Mhm. Aber bei Morgenroutinen, ist das denn für Sie vor allen Dingen Kopfarbeit dann?
Es ist viel Kopfarbeit. Ich habe ja schon vor 15 Jahren ein Buch über Affirmationen geschrieben. Und da geht es eben immer wieder darum, die eigenen Stärken zu unterstützen, sie zu kennen und sich zu sagen, aus dem Tag heute mache ich einen guten Tag. Ich vertraue mir, ich vertraue dem Leben. Ich nehme an, was kommt, und sich selbst positiv zu unterstützen.
Und das ist für Sie so ein Automatismus geworden? Sie müssen sich nicht dazu zwingen, Sie haben einfach einen bestimmten Ort dafür, auch eine bestimmte Zeit. Wie lange nehmen Sie sich dafür Zeit morgens für so eine Morgenroutine?
Ganz genau. Da mache ich mir einen Kaffee und dann setze ich mich in meine Lieblingsecke oder auf den Balkon, wenn schönes Wetter ist, und dann nehme ich mir mein Tagebuch und dann mache ich mir diese Gedanken, wofür bin ich dankbar, was kann ich heute tun, damit es ein guter Tag wird. Dann schreibe ich auf, ja, ich möchte heute besser zuhören können, oder ich achte darauf, dass ich mehr mit einem Lächeln durchs Leben gehe. Solche Dinge, die auch wichtig sind, damit es ein guter Tag wird.
Die Macht der Gewohnheiten und die gute Macht der guten Gewohnheiten. Das war die Gestalttherapeutin Constanze Quernbach, ihr in HR Info Himmel und Erde im Gespräch. Morgens beim Start in den Tag haben wir ja alle unsere mehr oder weniger festen Rituale, wir haben darüber gesprochen. Abends dagegen sieht es oft anders aus. Manchmal ist bis spät noch jemand da. An anderen Tagen reicht die Zeit gerade noch, um ins Bett zu fallen und noch ein paar Seiten zu lesen, oder man schläft gleich vor dem Fernseher ein. Aber genauso wie uns morgens kleine Rituale helfen können, einen guten Start in den Tag zu finden, können auch am Abend feste Gewohnheiten helfen, den Tag wieder loszulassen und eine ruhige Nacht zu finden. Darüber möchte ich jetzt mit Maria Boxberg sprechen. Sie ist katholische Theologin und geistliche Begleiterin. Und Frau Boxberg, es gibt eine Überlieferung von dem heiligen Ignatius, dem Gründer des Jesuitenordens, und zwar ein Abendritual, das er das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit nennt. Das ist bis heute in den vergangenen Jahrhunderten sehr geübt worden von vielen Menschen. Worum geht es dabei?
Bei diesem Gebet geht es um einen Tagesrückblick oder Rückblick auf die letzten 24 Stunden. Man kann auch sagen Auswertung. Es geht darum, das aufzuspüren, was an diesem Tag Wert hatte, was für mich wertvoll geworden ist. Und es geht darum, erstmal zur Ruhe zu kommen, sich auszurichten auf Gott, dem ich mich verdanke, wo ich sage, der hat diesen Tag mit mir gelebt und hat ihn liebend begleitet. Denn diese liebende Aufmerksamkeit, die haben wir ja nicht unbedingt wir selbst, sondern wir können sicher sein, dass Gott, der uns geschaffen und geliebt hat, den liebevoll begleitet. Mhm. Dann so die Ereignisse des Tages nochmal kommen zu lassen, völlig ohne zu werten. Was hat irgendeinen Nachklang in mir? Um dann in einem nächsten Schritt zu sehen, wenn ich dem jetzt mehr Raum gebe, führt mich das eher in Richtung Leben, Lebendigkeit, größere Freiheit, mehr Beziehung zu mir selbst, zur Mitwelt, zu den Menschen, mit denen ich lebe, zu Gott, oder zieht mich das eher weg in Abkapselung oder Resignation?
Also so ein bisschen nachspüren, welche Qualität das dann hat.
Ja, genau.
Und wäre das dann am Ende so ein bisschen sortieren, das dann ansteht?
Ja, ich glaube, so im Zugehen habe ich gedacht, es hat sowas von Aufräumen. Also oft ist es lästig, das vor sich zu haben, aber hinterher ist man dann froh, wenn man es gemacht hat. Mhm. Es zu aufzuräumen, zu sortieren und vor allen Dingen auch dann zu entscheiden, was davon soll mich weiter begleiten oder was möchte ich abgeben. Etwas, das mich wurmt, das mich beschwert, das dann auch getrost an dem Tag zu lassen oder an Gott wieder zurückzugeben und das, was an Ermutigung drin war, mitzunehmen in die Nacht und in den neuen Tag.
Das ist jetzt ein ausgesprochen religiöses Ritual. Ich habe gesagt, es ist vom heiligen Ignatius. Funktioniert das auch, wenn man nicht diese göttliche oder diese religiöse Dimension drin hat?
Ich habe mir von Menschen sagen lassen, dass es funktioniert, ja. Also auf jeden Fall können es Menschen jeder Religion, die ein Wesen akzeptieren, das größer ist als sie. Also die sich nicht ihren eigenen Kräften, ihrem eigenen Machen verdanken. Die sagen, ja, es gibt eine Person oder ein Wesen, eine Transzendenzerfahrung, wo ich den Eindruck habe, es begleitet mich jemand, es gibt mir jemand über mein eigenes Vermögen hinaus Möglichkeit, ob ins Gespräch zu kommen oder in sein Licht zu stellen, hinzuhalten, auf Distanz zu gehen zu dem, was mir jetzt geschehen ist, in einer liebevollen, geborgenen Umgebung, sag ich mal.
Wie viel Zeit nehmen Sie sich dafür und gehen Sie den Tag so von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne durch?
Der Ignatius selbst sagt, es ist die wichtigste Viertelstunde. Ich finde, eine Viertelstunde ist so, dass auch am Ende des Tages noch Kraft dafür da ist. Manchmal heißt es auch einfach nur, ich bin da, Gott ist da. Und das genügt.
Das wäre dann die ganz kurze Variante.
Ja, ja, genau.
Aber interessant, mir gefällt dieser Begriff Aufräumarbeiten am Abend eigentlich ganz gut, dass man aufgeräumt ins Bett geht. Mhm. Da hat uns Maria Boxberg, katholische Theologin und geistliche Begleiterin, mal ein Beispiel gegeben, wie das in der Tradition des Christentums mit dem Gebet der liebenden Aufmerksamkeit des heiligen Ignatius vonstatten gehen kann. Vielen Dank dafür. Das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie auch nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.